Ja, auch von meiner Seite, schön, dass ihr da seid, dass so viele da sind, die Durst und Hunger nach Gottes einzig wahrem Wort haben. Und der Psalm 42, Vers 2 beschreibt es so: Wie der Hirsch lechzt am frischen Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Und um frisches Wasser, ja mehr noch um lebendiges Wasser, soll es auch heute in der Predigt gehen. So. Stört es jetzt immer noch? Geht es? Weg? So? Ist so besser?
Ja.
Gut, super. Ja, ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du unseren Durst und unsere Sehnsucht kennst. Danke, dass du uns das lebendige Wasser schenkst, das wirklich satt macht. Segne nun dein Wort und diese Predigt. Öffne unsere Herzen und zeige uns, wo wir unseren Durst mit Dingen stillen wollen, die uns nicht erfüllen können. Lass uns heute neu erfahren, dass du allein uns wirkliches Leben und Hoffnung schenkst. Amen. Ja, die Hitze des Sommers. Ihr Lieben, in den letzten Wochen sind wir durch eine ausgesprochen trockene Zeit gegangen. Das Klima war südländisch, trocken und heiß, und vor vielen Jahren bin ich gerne in den Süden gefahren, zum Sonne auftanken, warme Nächte zu erleben und mich zu erholen. Und ich kann mich auch an Sommer erinnern, die kalt und regnerisch waren, und da war das alles sehr wohltuend. Und diese lange Hitze-Wetterperiode, die hat uns auch eine Wasserknappheit beschert. Und in manchen Orten wurde sogar ein Bewässerungsverbot verhängt. Die Pflanzen im Garten litten an der Trockenheit, und meist schon mittags ließen sie ihre Blätter hängen und verlangten nach Wasser. So wie meine Physalis ganz schlapp aussieht, geht es doch auch oft uns so. Wenn es hitzig wird, wenn es heiß hergeht, dann werden wir schlapp, kraftlos und halten die Belastung oft nicht aus. Ich denke, jeder war schließlich froh, als es dann ausgiebig zu regnen angefangen hat. Danke. Denn alle Lebewesen haben Durst, die Pflanzen, die Tiere und wir Menschen. Wir haben körperlichen Durst nach einer körperlichen Anstrengung, oder nach einem sehr würzigen Essen. Aber was hilft es, wenn wir einen geistlichen oder seelischen Durst haben? Wer oder was stillt dann unseren Durst? Im Johannesevangelium lesen wir von einer Begebenheit, bei der es um Durst und um Wasser geht. Sie steht im 4. Kapitel, in den Versen 3 bis 26. Jesus war mit seinen Jüngern in Judäa unterwegs, und die Jünger tauften dort Menschen. Den Pharisäern wurde berichtet, dass Jesus mehr taufte als Johannes, und als Jesus dies hörte, verließ er Judäa und ging zurück nach Galiläa. Dabei musste er durch Samaria und kam zu einem Ort namens Sychar. Heute heißt der Ort Nablus. Es liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn geschenkt hatte. Und es war so um die Mittagszeit, und Jesus setzte sich an den Brunnen, denn er war von der langen Reise müde. Seine Jünger, die schickte er in die Stadt, die nahe gelegen war, um Essen zu kaufen. Da kam eine Frau zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Das habe ich jetzt im Internet gefunden, so diese Brunnen bei Sychar um 1900. Ja, lassen wir die Begegnung lebendig werden und hören wir, was Jesus und die Frau miteinander reden.
Gib mir zu trinken.
Wie bittest du als Jude etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin?
Wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und den, der spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er würde dir lebendiges Wasser geben.
Aber Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer etwa als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und uns selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh?
Jedem, der dieses Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Doch wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Denn das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden und es wird bis ins ewige Leben quellen.
Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und immer wieder hierher kommen muss, um zu schöpfen.
Geh hin und rufe deinen Mann. Kommt her.
Ich habe keinen Mann.
Recht hast du gesprochen, denn du hattest schon 5 Männer und der gerade bei dir ist, der ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt.
Ha, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, wir sollen in Jerusalem anbeten.
Oh Frau, es wird eine Zeit kommen, in der wir weder hier noch am Berg in Jerusalem anbetet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil liegt in den Juden. Es wird die Stunde kommen, in der ihr... Aber die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die wahren Anbeter Gott im Geist suchen. Denn solche sucht Gott. Gott ist im Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.
Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, dann wird er uns alles erzählen.
Ich bin es, der mit dir redet.
Danke, Kaleb. Anhand dieser Geschichte wollen wir sehen, ob sie auch etwas mit uns zu tun hat. Was sie uns sagen will und was Gott uns dadurch aufs Herz legen möchte. Jesus hatte gerade seinen Dienst begonnen und wen wundert es, immer mehr Menschen folgten ihm und das missfiel den Pharisäern. Jesus verließ also Judäa, um zunächst der Konfrontation mit den Pharisäern auszuweichen. Und sein Weg nach Galiläa führte durch Samaria, und das war nicht ganz ungefährlich. Viele Juden betrachteten die Samariter als religiös und ethnisch nicht zugehörig und verachteten sie, denn sie hatten sich auf dem Berg Gerizim einen eigenen Anbetungsort errichtet und das gefiel den Juden überhaupt nicht und so vermieden sie den Weg durch Samarien. Da ist ein Brunnen, den Jakob gegraben hat. Viele Generationen haben daraus schon getrunken. Das Wasser des Brunnens war somit eine Quelle, die Mensch und Vieh am Leben hielt. Es war ihre Quelle des Lebens. Und Jesus kommt also zur Mittagszeit erschöpft von der Reise an dem Jakobsbrunnen an und setzt sich. ungewöhnlich um diese Zeit kommt eben diese samaritische Frau allein hierher, um Wasser zu schöpfen. Es war die Aufgabe der Frauen, täglich zum Brunnen zu gehen. Sie hatten tatsächlich eine schwere Last zu tragen, denn die steinernen Krüge, die waren ziemlich schwer und sie trugen sie entweder auf dem Kopf oder in einer Wassertrage. Und weil es dort recht heiß ist, kamen sie lieber in der Kühle, morgens und abends. Also, was macht diese Frau alleine um die heißeste Zeit am Brunnen? Jesus spricht die Frau an: Gib mir zu trinken. Und die Frau, die wundert sich, dass ein Mann überhaupt mit ihr spricht. Denn es ist sozial und religiös durchaus ungewöhnlich. Sie ist eine Frau, dazu noch eine Samaritanerin, Jesus ein Jude. Außerdem war der Umgang zwischen Juden und Samaritern von erheblichen Spannungen geprägt. Aber Jesus interessiert alles nicht. Jesus geht zu allen Menschen. Er hat kein Problem mit einer sozialen Stellung, einer Herkunft, Krankheit oder Sünde. Es interessiert ihn nicht, wer oder was du bist. Jesus ist zu dem Brunnen gekommen, nicht nur um zu trinken, sondern auch etwas zu geben. Versteht ihr? Sie wird uns nicht einmal mit ihrem Namen vorgestellt. Aber für Jesus ist sie keineswegs namenlos oder bedeutungslos. Jesus musste durch Samarien. Für viele Juden wäre dieser Weg alles andere als selbstverständlich gewesen. Aber Jesus geht dorthin. Jesus kommt also extra in der Hitze des Tages, nur um die Frau zu treffen. Und er kommt auch extra für dich, für uns. Um uns da anzutreffen, wo wir einsam und isoliert sind, abgeschafft von der Hitze und Hetze des Lebens und Durst haben nach mehr echtem Leben und Lebendigkeit. Auf seine Bitte reagiert sie irritiert. Wie kommt er dazu, sie anzusprechen? Aber Jesus antwortet ihr: Wenn du wüsstest, wer da vor dir steht, würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau ist immer noch beim Brunnenwasser und fast spöttisch erwidert sie ihm so ungefähr: Wer bist du denn, der mir lebendiges Wasser anbieten will? Bist du etwa größer als unser Stammvater Abraham? Und dann wird sie aber ernst. Als Jesus sagt: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und ich möchte dich fragen: Was verstehen wir unter lebendigem Wasser? Und aus welcher Quelle trinkst du? Da ist ein Springbrunnen. Er sieht lebendig aus. Aber wenn dieses Wasser, von wo er sich speist, schmutzig ist, dann wird auch kein lebendiges Wasser draus, von dem Jesus spricht. Ich habe hier Quellwasser. Passend zur politischen Situation: Römerquelle. Und da steht drauf: Es ist ein Heilwasser. Und ja, ihr hört es, es sprudelt. Es scheint lebendig zu sein. Oder hier habe ich auch noch eine andere Quelle, eine Bissinger Auerquelle. Ja, beide sehen lebendig aus. Sie sprudeln, Heilwasser, das angeblich heilende Wirkung haben soll. Die katholische Kirche hat auch Weihwasser, das besondere Kraft haben soll. Und ganz gleich, was und wie viel wir trinken an Wasser, wir bekommen wieder Durst. Wir bekommen immer wieder Durst. Jesus meint aber etwas anderes, wenn er von lebendigem Wasser spricht. Und dann gibt es auch noch einen anderen Durst. Ihr kennt es vielleicht, einen Wissensdurst, Lebensdurst. Wir alle haben Durst, irgendwie. Nicht nur nach Wasser, wir dürsten nach Liebe, nach Anerkennung, nach Zugehörigkeit, nach Frieden, nach einem Leben, das Sinn gibt. Und manchmal versuchen wir, diesen Durst mit Dingen zu stillen, die ihn nur für einen kurzen Moment vergessen lassen. Und es gibt viele Quellen in unserem Leben, die unseren Durst stillen sollen. Nicht nur den physischen Durst, es sind angenehme Ablenkungen vom Alltag. Dinge, von denen wir meinen, wenn wir sie haben, dann geht es uns besser, dann wird das Leben leichter, dann fühlen wir uns wohler und sind glücklicher. Und ich selbst habe das schon oft erlebt. Es gibt vieles, von dem ich glaubte, dass es mein Leben verschönert, es besser oder einfacher macht, dass ich mich glücklicher oder auch gesünder und fitter fühle. Reisen, Dekoration, Bücher, Kleidung, Haushaltsgegenstände und so weiter. Setzt gerne ein, was ihr glaubt, das euer Leben schöner und glücklicher macht. Denn das, was ich aus meinem Durst oder meinem Verlangen heraus mir kaufe oder konsumiere, hält in den meisten Fällen doch nicht sein Versprechen. Und der Durst fängt wieder an. Wir können uns mit allem Möglichen volllaufen lassen, nicht nur mit Wasser und anderen Getränken, Serien um Serie anschauen, YouTube rauf und runter angucken, Zimmer mit Büchern füllen, alles Mögliche kaufen, der Durst kommt wieder. Meine, unsere Seele dürstet nach etwas anderem, nach etwas Lebendigem. Versteht mich recht, alles hat seine Berechtigung, was wir uns anschaffen. Wir dürfen es ja auch genießen, aber wenn es aus einem inneren Mangel heraus entspringt, dann brauchen wir etwas anderes. Vielleicht können wir es so sagen, Jesus sieht hinter unserer Geschichte auch unseren tiefsten Durst. Und genau hier kommt die Hitze der Mittagszeit in der Szene, bekommt sie eine schöne symbolische Dimension. Jesus kommt durstig an den Brunnen und bittet selbst um Wasser. Und gerade aus dieser ganz menschlichen Bitte entwickelt sich ein Gespräch über einen viel tieferen Durst. Was mir auffällt bei der Geschichte ist, dass Jesus zuerst bittet, ihm etwas zu geben. Könnte es sein, dass er uns, unser Herz, unsere Aufmerksamkeit zuerst will? In dem Moment, als sie sagt, gib mir davon, damit ich nicht mehr durstig bin, zeigt sie uns doch, wie verzweifelt sie ist, wie belastet. Und sie denkt offensichtlich zunächst ganz praktisch. Wenn dieses Wasser meinen Durst für immer stillt, dann gib mir davon. Dann müsste ich nicht mehr jeden Tag hierher kommen. Und vielleicht steckt darin mehr, als sie selbst zu diesem Zeitpunkt versteht. Vielleicht kennen auch wir den Wunsch, ich möchte diese Last nicht mehr tragen. Ich möchte nicht immer wieder diese schmerzliche Erfahrung machen, nicht immer das Gleiche erleben müssen. Ich möchte, dass es anders wird. Glaubt sie Jesus? Glauben wir Gott, dass er uns sieht in unseren Nöten, dass er nicht zögern würde, uns das Wasser des Lebens zu geben? Was bietet Jesus der Frau und uns an? Wasser, lebendiges Wasser, bedeutet hier nicht einfach frisches oder besonders gutes Wasser. Johannes selbst erklärt es uns später, was Jesus damit gemeint hat. Er spricht vom Geist Gottes. Und dann fordert Jesus die Frau auf: Hol, geh und hol deinen Mann. Warum sagt er dies? Er hätte die Frau ja, die Bitte der Frau ja einfach erfüllen können, indem er sagt: Ja, ich verstehe dich. Ja, du hast viel Mühe und Sorgen und das Ganze ist dir eine große Last. Bis dahin, bis hierhin, reden beide über Wasser, über Durst, über das Leben. Doch dann sagt Jesus: Geh und ruf deinen Mann. Und plötzlich wird es persönlich. Sie gesteht ein: Ich habe keinen Mann. Und dann deckt Jesus ihre Geschichte auf. Aber er beschämt sie nicht. Jesus führt sie also an einen wunden Punkt, nicht um sie zu verletzen, sondern um sie dort zu erreichen, wo ihr tiefster Durst sitzt. Seine Wahrheit ist nicht Verurteilung, sondern der Weg zu einer neuen Begegnung mit ihm. Wir wissen nicht, warum sie 5 Männer hatte. Der Text erzählt uns ihre Lebensgeschichte nicht im Detail. Aber wir wissen, er weiß Dinge über sie und trotzdem weist er sie nicht zurück. Aber klar wird doch, ihr Leben ist nicht einfach. Und vielleicht kennen wir dieses Gefühl selbst, die Sehnsucht nach Annahme, Geborgenheit und Erfüllung. Sie ist ein gutes Beispiel für die tiefe Sehnsucht, die wir alle in uns tragen. Wir sehnen uns alle auch nach Annahme, Geborgenheit und Erfüllung. Es ist ein Streben, das sich manchmal doch anfühlt wie ein Greifen nach Wind. Jesus legt den Finger in die Wunde, indem er sagt, dass er ihr etwas geben will, das ihr Ruhe und Erfüllung gibt. Ja, Jesus kann uns genau das geben, nachdem unsere Seele danach lechzt. Was würde Jesus dich fragen oder zu dir sagen, damit du merkst, dass du lebendiges Wasser brauchst? Hol deinen Ehepartner, mit dem du ständig in Konflikt lebst. Hol deine Eltern, die dich tief verletzt und vernachlässigt haben. Hol deinen Vorgesetzten, der dein Arbeitsleben so schwer macht. Oder setzt gerne ein, hol deinen Nachbarn X und Y, der dein Leben belastet, der dich belastet. Damit du merkst, damit ihr merkt, wie sehr du und ihr dieses mein lebendiges Wasser braucht, sagt Jesus. In Vers 19 lenkt die Frau plötzlich auf ein anderes Thema ab. Wo denn der beste Ort der Anbetung ist? Auf dem Berg Gerizim oder in Jerusalem? Da sagt ihr jemand die Wahrheit ins Gesicht, hält ihr den Spiegel hin, und es ist ein fremder Jude, so nah und so vertrauensvoll wollte sie es wohl doch nicht, obwohl sie ihn für einen Propheten hält. Kennst du die Situation, oder Situationen, die dir plötzlich unangenehm werden, du mit Wahrheiten, mit deinen Sünden und deinen Fehlern konfrontiert wirst, in denen du dann ablenkst, somit lassen wir das Thema, reden wir nicht mehr darüber. Ich will davon nichts wissen. Sie fragt ihn, wo denn der richtige Ort der Anbetung sei. Und Jesus antwortet ihr da, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Wie, wo und was betest du an, wenn du ablenken willst und die Wahrheit nicht sehen willst, aber diesen Lebensdurst verspürst? Sind es eben die Dinge, die schnell zu bekommen sind, die dich schnell beruhigen oder dir Zufriedenheit vermitteln? Auch auf diesem Nebenschauplatz, wo die Frau ablenken möchte, teilt Jesus ihr etwas ganz Wichtiges mit. Er ist ja nie verlegen um eine Antwort. Jesus weiß immer etwas zu sagen. Jesus möchte etwas anderes. Er sucht nicht unsere perfekte Fassade, sondern unser ehrliches Herz. Gott sucht keine Menschen, die nur äußerlich fromm wirken. Gott schaut nicht zuerst darauf, was wir nach außen zeigen. Er schaut in unser Herz. Er sieht uns. Und wahre Anbetung beginnt da, wo wir aufhören, Gott etwas vorzuspielen und anfangen, ehrlich vor ihm zu sein. Und dabei geht es bei im Geist und in der Wahrheit um noch mehr. Wahre Anbetung geschieht durch Gottes Geist und sie richtet sich auf Jesus, der selbst die Wahrheit ist. Wir brauchen ihm nicht unsere schöne Seite zeigen. Er sieht uns, er sieht auch, was wir brauchen. Anbetung bedeutet, Jesus in unser ganzes Leben hineinzulassen. Und Anbetung kann deshalb überall geschehen. Und sie ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Die Frau erkennt Jesus immer noch nicht, aber sie bestätigt, sie wisse, dass der Messias kommt, und Jesus offenbart ihr schließlich, ich bin es, ich bin's, der zu dir spricht. Sie steht mit ihrer konkreten, vermutlich ziemlich zerbrochenen Lebensgeschichte vor Jesus, und er verspricht ihr nicht, dass von diesem Moment an äußerlich alles gut läuft. Er spricht von einer Quelle, die in ihr entsteht, eine Quelle, die ins ewige Leben quillt. Und diese Quelle, die hängt nicht davon ab, ob gerade alles in unserem Leben gut läuft. Denn wenn Entbehrungen, Krankheit, Leid und Not in unseren Alltag kommen, dann kann ich trotzdem leben. So, wenn mir etwas fehlt, muss ich mich nicht von dieser Leere bestimmen lassen. Er lenkt den Blick auf einen Lebensbereich in uns, der uns schon lange belastet. Und er schenkt dieses lebendige Wasser. Jesus will ihr, der Frau und uns zeigen, dass es eine Quelle gibt, die tiefer reicht als die äußeren Umstände, eine Quelle, die ins ewige Leben führt. Und es bedeutet nicht, alles wird gut, sondern in uns ist eine Quelle, die auch dann trägt, wenn nicht alles gut ist. Und so schreibt Paulus an die Philipper auch, ich bin mit allem vertraut, mit Armsein und Reichsein, satt sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Wie komme ich an dieses lebendige Wasser? Die gute Nachricht, die lesen wir in der Offenbarung 22, Vers 17. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wir kommen dahin durch Hören. Dein Wort, Herr, es gilt mir. Durch Kommen. Ja, Herr, ich komme zu dir. Ich komme zum Kreuz. Ich komme vors Kreuz. Durch Vertrauen. Ich glaube dir, Herr, und verlass mich auf dich. Und dieses Vertrauen darf dann auch sichtbar werden, zum Beispiel, dass ich mich taufen lasse. Und durch Annehmen. Ich lasse mich neu erfüllen durch deinen Heiligen Geist. Ich habe 3 Schlusspunkte heute. Erstens, Gott will heute wirken. Johannes schreibt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Vers 37. Weiter, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und weiter, das sagt er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glauben. Zweitens, die Szene am Brunnen ist gerade deshalb so eindrucksvoll, weil das Gespräch über eines der wichtigsten Themen der Bibel geht, um Leben, um Durst und ewiges Leben. Und es beginnt mit einem ganz einfachen Satz, gib mir zu trinken. Und so eröffnet Jesus das Gespräch mit dieser samaritanischen Frau, dieser namenlosen Frau. Und sie läuft schließlich zurück in die Stadt und erzählt voll Begeisterung, wen sie da getroffen hat. Und viele Samaritaner kamen, sahen und glaubten an Jesus, weil die Frau bezeugt hat, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich getan habe. Vorher wurde sie gemieden, nun aber haben sie Jesus kennengelernt und glaubten deshalb nicht nur an ihn, sondern auch ihr. Und so ist die Antwort von ihr geradezu nachvollziehbar, wenn sie sagt, gib mir zu trinken, damit ich nicht mehr Durst habe und zum Brunnen kommen muss. Und was gerade noch ein verständlicher Wunsch ist, nie mehr Durst zu haben, wird schließlich zum Flehen, damit ich nicht mehr zum Brunnen kommen muss. Und ich finde, es zeigt das ganze Leid, nicht nur der Frau, sondern auch unseres eigenen Lebens. Und meine Bitte reiht sich ein in die Bitte der Frau, Herr, gib mir von deinem Wasser, damit ich nicht mehr dürste und den Ballast des Lebens schleppen muss. Jesus macht den ersten Schritt, auch in deinem Leben. Und aus eigener Erfahrung trifft er uns immer dann am Brunnen, wenn wir mühselig und beladen sind, in der Hitze des Tages, des Lebens, wenn es heiß hergeht. Und vielleicht stimmt auch jemand von euch in mein Gebet mit ein. Herr Jesus, gib mir bitte dein lebendiges Wasser, denn ich bin am Verdursten. Und drittens, wir alle brauchen das lebendige Wasser von Jesus, die Quelle, die nur in ihm zu finden und durch ihn zu bekommen ist. Und wenn du das mit Jesus bis jetzt noch nicht klar gemacht hast, dann mach es heute. Warte nicht, wir wissen nicht, ob es noch ein Morgen gibt. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er selbst. Und so schließe ich mit dem Vers aus Psalm 36. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens. Amen.